Mach's genauso wieder. Lass dich nicht von irgendwelchen Leuten beeindrucken. Fahre deine Fühler aus, rieche, schmecke, betaste, wie diese Welt ist und vor allem mach deine Schritte und hab keine Angst, dich darin zu bewegen. Das Leben ist ein Experimentierfeld, egal ob mit 20 oder mit 70.
Hi und willkommen bei Lehrjahre. Das ist Folge Nummer 27 und zu Gast ist Thomas Sattelberger. Thomas Sattelberger ist 71 und er sitzt für die FDP im Deutschen Bundestag. Mit 68 ist er dort als Quereinsteiger eingezogen. Davor war er Personalvorstand bei der Deutschen Telekom und bei Continental und davor lange bei der Lufthansa und über 20 Jahre bei Daimler. Thomas Sattelberger ist sowas wie der Personalpapst der deutschen Konzerne. Im Podcast erzählt er, dass Papst werden schon als Kind sein Ziel war. Allerdings dachte er da eher an den Mann in Rom. Thomas Sattelberger und ich sprechen in dieser Folge über seine 20er. Über die Zerrissenheit zwischen linker Revolution und Berufseinstieg bei Daimler in den 1970ern. Über schwierige Chefs und Leidensfähigkeit, über Millennials und über die schwerste Rede seines Lebens. Von Thomas Sattelberger wollte ich wissen, wie geht Konzernkarriere? Diese Folge ist ein echter kleiner Ritt durch die Geschichte der Bundesrepublik, der mir großen Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass auch euch die Folge gefällt. Falls das so ist, teilt sie gerne mit euren Freunden und abonniert und folgt diesem Podcast auf Apple Podcasts, Spotify und Co. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Thomas Sattelberger und Lehrjahre Nummer 27. In der Schule, waren Sie eher Cool Kid oder Streber?
Cool Kid.
In Ihren 20ern, waren Sie da eher Rebell oder Karrierist?
Beides.
Sie haben dual studiert. Wo haben Sie mehr gelernt, an der Hochschule oder im Unternehmen?
Im Unternehmen.
Ihr Arbeitsstil, sind Sie immer top vorbereitet und weit vor der Deadline fertig oder machen Sie alles auf den letzten Drücker?
Exzellent vorbereitet, just in time.
Mit welcher Rolle identifizieren Sie sich mehr, Manager oder Politiker?
Manager.
Hallo Herr Sattelberger, willkommen im Podcast.
Hallöchen.
Wir springen direkt in Ihre Lehrjahre. Wir reisen zurück in die 70er Jahre. Da waren Sie Mitte 20. Wenn ich Sie dort irgendwo in der Kneipe kennengelernt hätte und wir wären ins Gespräch gekommen, was für einen Thomas Sattelberger hätte ich da kennengelernt? Wo standen Sie da in Ihrem Leben?
Ja, in den 20ern war ich zweigeteilt. Anfang der 20er hätten Sie mich in einer linken Kulturkneipe kennengelernt, wo ich zusammen mit Dutzenden Genossinnen und Genossen diskutiert und Bier getrunken hätte und die nächsten Aktionen vorbereitet hätte. Und Mitte der 20er hätten Sie mich kennengelernt als engagierten, hochkreativen Ausbilder für Abiturienten bei Daimler-Benz.
Und hatten Sie dann immer noch was mit den Freunden in der linken Kulturkneipe zu tun oder war das auch ein Bruch im sozialen Umfeld?
Das war ein kompletter Bruch im sozialen Umfeld, weil mir durch ein paar erschütternde Ereignisse klar geworden ist, dass ich in einer Sekte gelandet war.
Was waren diese Ereignisse?
Ich hatte ja mit Joschka Fischer die unabhängige sozialistische Schülergruppe aufgebaut in Stuttgart und bin dann sozusagen über die Jahre, das war 1967, über die Jahre immer weiter nach links gedriftet. Jetzt nicht in die Straßenkämpfer-Szene wie Joschka, sondern in den Maoismus. Und eines Wochenendes, weil ich ein Stückchen mir immer wieder Gedanken machte, gehe ich den richtigen Weg, habe ich Joschka Fischer in Frankfurt besucht. Das hat einer meiner Genossen in Stuttgart zum Anlass genommen, mich wegen Kontakt mit dem Klassenfeind bei dem Zentralkomitee anzuzeigen. Und das war für mich sozusagen der Punkt, wo ich dachte, wo bin ich eigentlich hier gelandet? Was heißt das Gesinnungswäsche? Was heißt das Kontakt mit Klassenfeind? Wie viel Meinungsfreiheit gibt es hier eigentlich etc.?
Wenn ich damals in der Kneipe Ihnen gesagt hätte, als Sie noch in der linken Kulturkneipe waren, und ich hätte Ihnen gesagt, wissen Sie was, ich kann in die Zukunft schauen und mit Anfang 70, da werden Sie für die FDP im Bundestag sitzen. Sie werden Vorstand von der Deutschen Telekom, von Continental, von großen Konzernen gewesen sein und am Starnberger See leben. Was hätten Sie mir entgegnet? Hätten Sie mich für verrückt erklärt?
Ich hätte gesagt, Sie spinnen. Nie und nimmer. Ich kämpfe und ich werde für eine gerechte Sache mein Leben verbringen.
Und wie kam es, dass es dann doch so gelaufen ist, wie es gelaufen ist? Sie haben eine sehr erfolgreiche Karriere nach klassischen Maßstäben hingelegt. Was waren die wichtigsten Faktoren dafür, dass Sie sich in diese Richtung entwickelt haben und dabei auch noch so viel Erfolg hatten?
Also es ist eine sehr spannende Frage, weil ich tatsächlich das Glück hatte, in meinem ersten Job fast wie in ein kreatives Biotop zu geraten. Und das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wenn man heute diese durchprogrammierten und stromlinienförmig aufgebauten Konzerne anguckt. Damals war der Bildungs- oder Personalentwicklungsbereich von Daimler ein kreatives Biotop. Dort wurde im Grunde über neue Formen der Arbeit nachgedacht. Also im Klartext, dort wurden viele Diskussionen geführt, die wir heute zum Thema New Work führen, wurden in den 70er, 80er Jahren in wichtigen Firmen dieses Landes geführt. Das war für mich das eine. Ich bin in einem kreativen Biotop gelandet. Und zum Zweiten, ich hatte Vorgesetzte, die mich, ja, ich sag mal so, in meiner immer noch vorhandenen Mischung aus Widerspruch, Rebellentum, Kreativität, Fantasie, Gestaltungslust, die mich in dieser Art und Weise schätzt und schützt. Also das, was man heute klassisch gute Mentoren nennt.
Die waren entscheidend dafür, dass Sie so eine Karriere hingelegt haben.
Die waren entscheidend dafür, dass mir dieser Übergang aus dieser alten Welt, und ich bin ja auch heute noch jemand, der den Mund aufmacht, der Klartext redet, der Hartes und Unangenehmes sagt, aber die sozusagen mir dieses in eine neue Kultur, dieses mein Ich-Sein mir erlaubt haben in einer neuen Kultur. So, und das ist im Grunde aus meiner Sicht, ohne dieses Biotop wäre ich nicht zu dem geworden, was ich heute bin.
Sie haben ja, als Sie noch nicht bei Daimler waren, auch schon ein paar andere Sachen ausprobiert, haben mal Soziologie studiert, ein Lehramtsstudium angefangen, wenn ich es richtig gelesen habe. Waren Sie damals einfach planlos oder hatten Sie viele Interessen oder wie würden Sie sich heute diese unterschiedlichen Stationen, bevor Sie dann bei Daimler die Betriebswirtschaft für sich entdeckt haben, wie würden Sie die erklären?
Naja, ziemlich simpel. Ich wäre ein abgebrochener Soziologiestudent in Frankfurt geblieben, wenn ich nicht zum zivilen Ersatzdienst ins Kreiskrankenhaus Reutlingen einberufen worden wäre. Das führte dazu, dass ich wieder zurück nach Stuttgart ging und dann meinen Dienst in Reutlingen machte. Und ich suchte mir dann die pädagogische Hochschule aus, weil ich da genügend Zeit hatte, Flugblätter zu verteilen. Also das war jetzt, ich sag mal so, das waren jetzt nicht sozusagen die Irrtümer, sondern das hat sich so, der Strom war sehr klar, die politische Arbeit. Und das andere hat sich dem untergeordnet. Aber ich habe natürlich in dieser Auseinandersetzung mit meiner alten Welt ist mir natürlich auch klar geworden, dass ich dann über eine neue Form meiner Existenz nachdenke. Ne, und das war im Grunde dann die Diskussion mit mir, wie proletarisierst du dich? Das waren ja, wie viele meiner früheren Genossen sind damals in die Fabriken gegangen, wurden Arbeiter, Hilfsarbeiter. Oder gehst du einen bürgerlichen Weg? Und da fand ich damals, das las ich in der Stuttgarter Zeitung, das hieß damals duales Modell. Das hieß ja nicht berufsbegleitendes Studium oder duales Studium, sondern das hieß im Grunde Stuttgarter Modell, irgendwie so eine duale Sache mit Theorie und Praxis. Das war was Spannendes, was es bisher nicht gab. Das war dann klar, da habe ich eine richtig gute Entscheidung getroffen.
Wenn wir noch mal einen Schritt noch weiter zurückgehen als Kind, das Kind Thomas Sattelberger in den 50er Jahren der Bundesrepublik, was für einen Traumberuf hatte man damals? Das ist für mich so weit weg, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, was Kinder damals werden wollten. Wie war das bei Ihnen?
Ja, also ich als kleiner Junge habe ich meinen Vater immer abgeholt am Bahnhof bis 1953, 54 mit einem roten Tuch um die Schulter. Und ich habe gesagt, ich werde mal Papst. So, ja, ich wurde dann übrigens, interessanterweise hat man mich in den 90er Jahren und in dem letzten Jahrzehnt den Papst der Personalarbeit genannt.
Also ein bisschen anderer Papst, als Sie da als kleiner Junge dachten. Papst,
ja. Aber das war, ich hatte schon solche Aspirationen. Ne? Das war also nicht Lokführer, sondern das war schon Papst.
Und warum dann nicht mehr Papst? Also Sie hätten ja mal mit Priester werden anfangen können, aber so
ja,
weit kam es nicht.
Ja, da habe ich lang mit diesem Thema, ich sollte ja auch ins Internat nach St. Blasien, und meine Eltern haben da lang hin und her überlegt und ich habe mich gewehrt. Irgendwo hatte ich, sagen wir mal, als junger Mensch mit 9 oder 10 Jahren, ich hatte ein anderes Bild vor Augen über Freiheit oder wie ich werde. Das war dann nicht der Pfarrersberuf, ich war dann ja auch Pfadfinder. Ich habe dann übrigens damals die Existenz Gottes bestritten und mit dem Pfarrer der katholischen Pfadfinder lange Debatten geführt als 10, 11, 12-Jähriger, ob es Gott gibt oder nicht gibt. Also das war, da war schon der Rebell in mir, der Teufel.
Hat sie
der Teufel war bei mir schon entfacht. Oder der andere Engel, der im Grunde die Skepsis, die Rationalität, die in Frage stellen der Dinge, das Antreten gegen Autoritäten, das hat eigentlich da bei den Pfadfindern begonnen. Und das hat natürlich sozusagen mein Pfarrer und dann später Papst werden massiv beeinflusst.
Und womit haben Sie Ihre erste D-Mark verdient? Gab es Schülerjobs in Ihrem Leben?
Ja, ich habe mit 16, 17 habe ich in der württembergischen Versicherung Akten hin und her getragen und Akten geordnet.
Haben Sie da das was gelernt, ja, was Ihnen auch noch später geholfen hat? Oder war das reines Taschengeld aufbessern?
Also mir hat es eines gelernt. In so einem Beamtenapparat möchte ich nie und nimmer leben und arbeiten. Das war ja der Versicherungsbeamte, der Bankbeamte. Das waren ja im Grunde Bilder in der alten Bundesrepublik. Das waren ja nicht agile, dynamische Unternehmen, sondern das waren beamtenhaft organisierte Bürokratien. Und das war für mich klar, da will ich, ich habe manchmal heute noch den Geruch der Aktendeckel in der Nase, wenn ich an die württembergische Versicherung denke. Da waren ganze Aktenberge in Zimmern drin und das hat nach Akte gestunken. Ich fand das schon als junger Mensch wie einen widerwärtigen Geruch. Das hat's mir auf jeden Fall gelehrt und auf der anderen Seite hatte ich mein Geld.
Als Sie dann bei Daimler diese duale Ausbildung und das duale Studium angefangen haben, wie alt waren Sie da?
23.
Und in dieser Zeit, Sie haben eben schon erzählt, gab es wichtige Mentoren, ein kreatives Umfeld für Sie. Sie haben sich da sehr wohl gefühlt. Aber gab es in diesen ersten Jahren dann in einem sage ich mal, richtigen Job, auch in einem ganz anderen Umfeld, als in dem sie sich vorher, mit dem sie sich vorher umgeben haben. Gab es da auch mal große Fehler, die Ihnen passiert sind? Sind Sie da mal gescheitert? Erinnern Sie sich sowas an ein Ereignis in Ihren Lehrjahren, wo Sie denken, boah, das war echt schwer, bin ich echt auf die Nase gefallen?
Ja, also ich hab einen neuen Chef bekommen. Da war ich dann so, ich glaube, 27, 28. Und das war einer, der es immer nur nach seinem Willen haben wollte. Und um ihm ein Beispiel zu geben, ich habe damals ein Trainerhandbuch geschrieben und entwickelt. Und ich habe das DIN A4 horizontal gemacht. Und er sagte, nee, Handbücher werden DIN A4 vertikal gemacht. So, und da habe ich mich durchgesetzt an so einer simplen, blöden Thematik, aber die für mich eine existenzielle Frage war, weil ich eine Logik hatte, wie ich dachte, wie ein Trainer, eine Trainerin so ein Buch aufschlägt und dann von links nach rechts wandert. So, aber der hat mich gequält bis aufs Blut. Und ich bin dann einmal in einer Mitarbeiterversammlung bin ich nach vorne gegangen und habe gesagt, führen Sie sich hier nicht so auf wie ein Clown. Und da war das Tuch zerschnitten. Also das war etwas, wo ich zum allerersten Mal erfahren habe, dass es Hierarchie über und Unterordnung. Das war ja früher für mich nicht der Fall. Ne, denn ich war in diesem sehr kreativen Biotop, man hat mich machen lassen, man war mit den Ergebnissen zufrieden und dann kam sozusagen einer, der deine eigene Logik auf den Kopf gestellt hat. Und ich bin ja, man sagt mir nach bis heute, dass ich meine Vorgesetzten geführt habe.
Das war Ihre Strategie, um damit umzugehen? Also.
Nein, so bin ich. Das war keine Strategie. Ich bin jemand, der, wenn er nicht einsieht, eigentlich nicht gehorcht.
Das heißt, Sie haben dann da den Widerstand geprobt?
Da habe ich den Widerstand geprobt und das war eine ziemlich harte Zeit. Und wir haben wochenlang nicht miteinander gesprochen. Und dann hatte ich wieder das Glück, den Chef des zentralen Personalentwicklungsbereichs von Daimler, der hat die Talente gesehen, die ich habe, und der hat mir den Wechsel ermöglicht als jüngster Abteilungsleiter der damaligen Daimler-Benz AG nach München zur MTU. Das war damals eine Tochtergesellschaft von Daimler und von MAN. Das heißt, der hat mich aus dieser Gefahrenzone, die ich eigentlich nur durch gekündigt werden oder kündigen überstanden hätte, hat er mich sozusagen rausgeholt und hat mich woanders eingepflanzt.
Wo es besser gepasst hat. Sie sind ja ein klassisches...
Naja, besser gepasst hat es nicht. Das war dann, ich musste, als ich nach München kam, stellte ich fest, dass die Stelle, die mir versprochen war, von jemand anders besetzt war.
Und dann?
Saß ich ein Jahr im ersten Stock eines alten Backsteingebäudes in einem Büro neben der Toilette, wo jedes Mal die Spülung hörbar war und hatte nichts zur Arbeit.
Warum haben Sie das durchgezogen? Warum haben Sie nicht nach 2 Monaten gesagt, wissen Sie was, Daimler, ich gehe jetzt zu einem anderen Konzern, das ist mir hier zu blöd neben der Toilette?
Das waren ja damals Zeiten, wo man gesagt hat, also in so einer Firma wie Daimler, da fängt man an und geht in die Rente. Und das war das eine Thema. Und das zweite, da hat meine ganze Ehre, dass ich sowas durchstehen kann, dass ich sowas aushalte, hat bei mir im Grunde begonnen. Sondern ich habe damals begonnen, Artikel zu schreiben. In diesem Jahr, in der Zeitschrift für Organisationsentwicklung, wurde ein Artikel des jungen Thomas Sattelberger veröffentlicht, 20 Seiten lang. Ne? Also wo ich's gesagt habe, wie nutze ich dann die Zeit und Raum, den ich habe? Oder ich bin in der Firma, habe ich Klinkenputzen gemacht. Ich habe jede Führungskraft besucht, habe gesagt, ich bin der Thomas Sattelberger, die kannten alle mein Schicksal. kann ich Ihnen helfen? Ja, was können Sie denn? Ja, wir könnten zum Beispiel eine Bildungsbedarfsanalyse machen für Ihren Bereich. Ja, wie würden Sie es denn machen? Dann skizziere ich das und dann gab es eine Veranstaltung, da gab es eine Sitzung und wir haben sowas gemacht und ich habe sozusagen, ich habe im Untergrund gearbeitet.
Sie haben es ja dann insgesamt 20 Jahre bei Daimler ausgehalten, also eine lange Zeit. Heute quasi unvorstellbar, dass man so lange in einem Konzern bleibt. Und Sie haben sich unterm Strich vom Azubi zum Vorstand hochgearbeitet. Ist sowas heute noch möglich?
Naja, also man muss eines wissen. Ich war der Daimler-Konzern, die MTU war ja eine andere Welt. Das war Triebwerksbau für zivile und militärische Flugzeuge. Also das war nicht PKW. Oder LKW. Dann war ich bei der Daimler-Benz Aerospace 5 Jahre in München Ottobrunn. Da ging es um Kampfflugzeuge. Da ging es um Raumfahrt. Damals waren die Zeiten um die erste Airbus-Entwicklung. Das waren natürlich, das war ja in dem Sinn kein monolithischer Konzern, sondern das waren komplett unterschiedliche Geschäftswelten. Also insofern, ich hätte es in einer Geschäftswelt bei Daimler überhaupt nicht ausgehalten. Aber täuschen Sie sich mal nicht, wie viele Menschen heute im Grunde diese langen Karrieren jahrzehntelang in einem Unternehmen machen. Und wenn Sie sich angucken, die 172, 176 DAX 30 Vorstände, da sind die allermeisten in einem Unternehmen oder zumindest in einer Branche ihr ganzes Leben lang geblieben.
Und ist das gut?
Nein, natürlich nicht. Das ist für das Unternehmen nicht gut, weil das Thema, ich sage immer, Diversity ist ja nicht Frauenbeauftragte, sondern Diversity of Mind. Das heißt, mein Kopf ist rund, damit ich beim Denken die Richtung ändern kann. Das heißt, ich brauche in einem Unternehmen, das mit Komplexität umgeht und mit Unsicherheit und Ambiguität umgeht, in einem solchen Kontext brauche ich Führungskräfte, die in verschiedenen Stationen, unterschiedlichen Branchen, mit unterschiedlichen Ausbildungswegen, auch durchaus gern die unterschiedliche biologische Diversitätsmerkmale etc. Aber im Kern wissen wir, dass die Innovationskraft eines Unternehmens im Grunde von diesem Schmelztiegel der Diversität abhängt. Das gilt natürlich auch für junge Menschen. Je mehr Diversität ich in meine berufliche Entwicklung einbaue, umso wetterfester, umso resilienter bin. Wobei das was anderes ist als der Tourismus, der Projekttourismus.
Was meinen Sie damit mit Projekttourismus?
Na, 4 Monate das Projekt machen, dann 10 Monate das Projekt machen, dann 3 Monate das Projekt machen, dann eine Stage im Ausland. Das ist im Regelfall, lernt man bei sowas nicht eigenverantwortlich, auch zum Teil auf sich alleine gestellt, ein Ding durchzuziehen.
Wenn Sie heute nochmal 20 wären, würden Sie dann wieder in einem Konzern anfangen? Oder was wäre heute Ihr erster Job, wenn Sie als Thomas Sattelberger später auf die Welt gekommen wären und jetzt Abi machen würden?
Ich vermute, ich wäre in der Gründerszene.
Irgendeine Idee, was für ein Unternehmen Sie gründen würden, in welcher Branche?
Also ich bin ja kein Ingenieur und ich bin ein technischer Laie. Aber ich würde irgendwas im Cyberphys, ich würde mit Sicherheit kein E-Commerce-Unternehmen gründen. Ich würde irgendwas im cyberphysischen Bereich, irgendwo was, wo es um Maschine und Software geht.
Vielleicht kann es ja noch kommen. Man ist ja nie zu alt, um noch ein Unternehmen zu gründen.
Also das ich glaube, ich werde nicht mehr gründen. Aber mich mit dem Thema beschäftigen. Also ich habe ja in den letzten Jahren intensiv Startups auch unterstützt und beraten. Ne? Und zwar Deep Tech Startups. die zum Teil gar nicht mehr in Deutschland sind, sondern weil die Investitionsbedingungen besser sind, heute in London sitzen oder in Kalifornien. Leider. Aber so ist es halt. Und ich freue mich über jeden jungen Mann und jede junge Frau, die sagt, so ein Wagnis mache ich. Und sei es, ich baue es nur als Karrierebaustein ein, als Erfahrungsbaustein. Am Schluss bin ich Portfoliounternehmer meiner Talente.
Ja, das ist eine schöne Idee. Portfoliounternehmer der eigenen Talente. Dafür muss man die kennen. Was würden Sie sagen, sind Ihre 3 wichtigsten Fähigkeiten, die Sie durch diese 50 Jahre Berufsleben getragen haben bisher?
Also ich habe eine extreme Leidensfähigkeit oder Ertragensfähigkeit oder das hat nichts mit Geduld zu tun, sondern ich weiß, dass große Vorhaben manchmal lange Zeit brauchen und viel Kleinarbeit und Drecksarbeit, bevor sie zum Erfolg kommen. Also der Erfolg ist mit viel Blut, Schweiß und Tränen oft versehen. Das zweite Thema, ich denke immer Zukunft. So viel, dass ich häufig nicht mehr weiß, was ich am gestrigen Tag gemacht habe. Ja, weil ich muss meinen Kopf immer wieder ausräumen für diese neuen Themen. Also ich habe auch jetzt in der Politik, ich habe meinen Kopf voll Zukunftskonzepten. Und mir geht es auf die Nerven, der Mehltau, den die Pandemie über dieses Land legt. Ich gehe mal davon aus, in Singapur ist kein Mehltau, trotz Corona. Und in Israel ist kein Mehltau im Silicon Valley, trotz Corona. So, und deswegen denke ich eigentlich schon immer über die Zeit post-Corona nach und was da zu machen ist und welche Themen anstehen. Also das ist ein zweites. Also ich bin schon ein Zukunftsgreifer. Nicht nur Denker, sondern ich Zukunftsgreifer. Und das dritte Thema, neben der Duldens- und Leidensfähigkeit und neben dem Zukunftsgreifen ist, ich kann immer noch auf Bühnen Menschen gewinnen. Viele Menschen.
Ist das eine Charaktereigenschaft oder haben Sie das gelernt?
Ich stand als 17-Jähriger vor 20.000 Menschen in Stuttgart bei einer Riesendemonstration damals und ich hatte einen zusammengekritzelten Zettel dabei, was ich sagen, und stammelte. Zum Glück kam dann ein Regenguss, der die Rede allemal beendet. Das war mir eine Erfahrung fürs Leben. Ich hab mich geschämt. Ich habe mir damals gesagt, so eine Rede hältst du nie mehr. So stammelnd. So, und das, dieses erschütternde Erlebnis, dass ich bei so einer Rede so ein Mist gebaut habe, das begleitet mich noch heute. Also das brennt eigentlich, wenn ich jetzt gerade drüber rede, das brennt mir noch auf der Haut. Ich bin extrem selbstreflexiv und auch selbstkritisch. Manchmal eigentlich bis da, wo ich mich selber attackiere und sage, so schlecht und das kannst du nicht bringen. Schon jede Rede im Bundestag ist bei mir, für mich, ein Kunstwerk.
Also kann man es lernen oder man
an dem ich moderiere.
Oder das ist eine Frage der Vorbereitung.
Ja, tut mir ein bisschen weh, das zu sagen. Ich erlebe sehr viele flüchtige Menschen, auch sehr viele flüchtige junge Menschen, die gar nicht mehr hinsitzen können und mal beispielsweise einen sauber gegliederten, systematischen Artikel zu schreiben. Das ist, wird das dann, glauben die dann alle, sie könnten das an irgendeinen Redenschreiber delegieren? Naja, wenn sie mal so viel Geld haben und so viel Einfluss, wie ich es mal hatte, ja. Aber auf dem Weg dahin musste ich das alles selber machen.
Sie sind jetzt Anfang 70. In welcher Dekade Ihres Lebens haben Sie am meisten gelernt? Wir haben schon viel über Ihre 20er gesprochen, aber da kam ja noch unfassbar viel, bis Sie dann mit Ende 60 in den Bundestag eingezogen sind. Wenn Sie eine auswählen müssten, in welcher Dekade war das?
Das war im letzten Jahrzehnt.
Was haben Sie da gelernt?
Ich habe eine Fabrik geschlossen in Hannover als Personalchef der Continental. In einer Zeit, die Fabrik war nicht profitabel, aber das Unternehmen war profitabel. Und wir haben den Sturm der moralischen Entrüstung haben wir nicht gemeistert. Und ich selber hatte auf moralische Argumente nur betriebswirtschaftliche Antworten. Und das war eine das wurde aus einem Kampf gegen die Schließung des Werkes zu einer Reputationskrise für die Conti 2005, 2006 war das so rum. Und es gab einen Vorstandsbeschluss und das Ganze hat sich über Monate hingezogen. September 2005 bis März, April 2006. Ne, und jeden Freitag ein Meer von roten Fahnen vor der Hauptverwaltung. Bis ich erkannt hatte, dass das dass man auf moralische Themen nicht betriebswirtschaftlich antworten kann, das hat Monate gedauert. Das ist da, also da habe ich heute noch, wenn ich diese Geschichte erzähle, da habe ich versagt. Ich würde die Fabrik übrigens wieder schließen. Das ist nicht das Thema. Also ich meine, als Manager musst du manchmal Themen machen, die schwierig sind. Aber die Art, wie wir damit umgegangen sind. Und als ich das dann erkannt hatte, war ich Gefangener des Vorstandsbeschlusses. Und ich habe Wochen gebraucht, bis ich meinem Vorstandsvorsitzenden in einem Telefonat dann gesagt habe, jetzt suchen Sie sich einen anderen Clown und ich suche mir einen anderen Zirkus. So, und dann, das war, so hat mit ihm wohl auch noch keiner gesprochen. Und wir haben dann vernünftige Lösungen gefunden. Aber das war für mich, dass ich als erfahrener Kapitän, als seniorer Vorstand, nochmal in so eine persönliche Krise kommen, das hätte ich mir nicht vorgestellt.
Sie sind danach zur Telekom gegangen und dann später in den Bundestag. Und was ich spannend finde, ist, dass man gerade ja auch als Politiker nochmal ganz anders in der Öffentlichkeit steht, nochmal mehr auch mit Anfeindungen, mit noch mehr Meinungsverschiedenheiten auch konfrontiert ist. Sie sind auch sehr auf Social Media aktiv. Warum sind Sie diesen Schritt gegangen? Sie hätten nach Erfahrungen wie da bei Continental oder dann auch einer positiven Erfahrung bei der Telekom ja auch einfach in Ruhestand gehen können. Warum sind Sie weiter auf dem Spielfeld geblieben?
Naja, also das, was der Jens Spahn heute erlebt, das habe ich in jeder meiner Vorstandsperioden erlebt. Also das ist jetzt nicht so, dass die Politik einem da nochmal eins drauf gibt. Nee, das war als Telekom-Personalchef, würde ich mal vom Gefühl her sagen, hatte ich jede Woche irgendein GAU und 3-4 Mal ein Super-GAU und musste damit umgehen. Nein, also was mich wirklich fasziniert hat, nochmal aus der engen Betriebswirtschaft herauszukommen, auch wenn es große Konzerne waren, und tatsächlich sozusagen nochmal Makrosysteme so zu verstehen, dass man sie reiten kann. Also das war jetzt nicht nur eine Neugierde, sondern natürlich, ich habe da nie einen Hehl draus gemacht, obwohl die Chancen immer minimal waren, dass ich noch gern mal Minister geworden wäre und werden möchte. Aber um das zu tun, und das habe ich mir von außen intensiv angeguckt. Ganz viele Ministerinnen und Minister werden von ihrer Bürokratie geritten, aber eigentlich musst du die Bürokratie reiten. So, und das finde ich schon. Da habe ich sozusagen bei Telekom mein Training absolviert.
Sie haben, als Sie in den Bundestag kamen, dann ja vielleicht nochmal ganz neue Lehrjahre erlebt. Sie waren eine sehr erfahrene Führungsperson, aber plötzlich trotzdem in einem neuen Umfeld im Bundestag. Wenn Sie, jetzt sind Sie 4 Jahre schlauer als 2017, als Sie Ihr Mandat angetreten haben, wenn Sie dem Thomas Sattelberger von damals einen Rat geben könnten, wie er diese ersten Monate in dem neuen Umfeld am besten übersteht. Welchen Rat würden Sie ihm da geben?
Mach's genauso wieder. Lass dich nicht von irgendwelchen Leuten beeindrucken. Fahre deine Fühler aus, rieche, schmecke, betaste, wie diese Welt ist und vor allem mach deine Schritte und hab keine Angst, dich darin zu bewegen. Das Leben ist ein Experimentierfeld, egal ob mit 20 oder mit 70. Übrigens, das Einzige, was mir geholfen hat, dass ich wusste, ich gehe nicht unter.
Weil Sie andere Herausforderungen in Ihrem Leben schon gemeistert haben. Sie dachten...
Ja, also dieses Thema, jetzt kommen wir wieder, dieses Thema Diversity in sich selber ein Stückchen zu inkorporieren und damit wetterfest zu werden, das gibt einem ungeheure Zuversicht. Ich würde das genauso machen. Ich trete ja übrigens auch wieder an, 2021. Wenn mein Herz mitmacht und meine Gesundheit, dann gerne auch nochmal 2025. So, also ich Leben ist ja nicht Ruhestand, sondern Leben ist Leben.
Ein gutes Motto, finde ich. Ich habe noch Richtung Ende des Podcasts ein Thema, das ich gerne mit Ihnen besprechen würde. Sie sind ja sehr nah auch dran an der jungen Generation oder versuchen da auch immer den Austausch zu finden. Sind auf TikTok super aktiv, haben Podcast, Social Media, ein junges Team. Und immer während unseres Gesprächs hat man auch schon so ein paar Punkte rausgehört, wie Sie auf meine Generation gucken. Projekttourismus ist da gefallen, aber auch diese Frage, gehen Fähigkeiten wie an einem Text strukturiert länger arbeiten, geht sowas verloren? Wenn wir darauf nochmal ein bisschen eingehen könnten, wie blicken Sie auf meine Generation, die jetzt in den 20ern sind und ihren Weg im Berufsleben suchen? Was ist anders heute, als es damals bei Ihnen war?
Naja, also wenn ich jetzt zum Beispiel meine jungen Teamkollegen aus dem Projekt Z sehe, die Sarah, der Fabian, der Urs, dann erlebe ich da schon hart arbeitende junge Menschen, 17-Jährige, 18, 19, 20-Jährige. Also das ist, also sagen wir mal, diese jungen Unternehmerinnen und Unternehmer, das ist also eine ganz eigene Breed, die da ist und die im Grunde weiß, diese uralten Kisten, ohne Fleiß kein Preis, ne, und so, was Hänschen nicht macht, lernt Hans nimmer mehr, ne, die das eigentlich vertratet haben, ne? Ne, die sind so. Dann hast du aber schon sozusagen neben diesen Aktivisten, diesen unternehmerischen Aktivistinnen und Aktivisten, gibt es natürlich schon auch eine beträchtliche Zahl von jungen Menschen. Ich habe mal gesagt, Work-Life-Balance ist wie eine zähe Soße, die sich über dieses Land ergibt. Als personalpolitisch würde ich immer sagen, in wichtigen Lebenssituationen, in kritischen beruflichen Phasen, wie auch immer, muss Personalpolitik flexibel sein, um Bedürfnissen von Menschen gerecht zu werden. Aber ich will keine Soße. Diese Ideologie des Work-Life-Balance finde ich schon sehr problematisch. Das ist im Grunde ein Merkmal einer saturierten Nation und nicht einer hungrigen Nation. Und Wette gilt, nach Corona müssten wir eine hungrige Nation sein. So, und da bin ich mir nicht so, da bin ich mir, also ich gönne jeden Menschen seinen Segeltörn oder was immer es ist. Aber ich habe Sorge, ob in dieser Ideologie, nicht, wo man die ja eigentlich dazu führt, dass man die Phasen des Heißhungers auf Arbeit, aber Arbeit, sinnvolle Arbeit, etwas stemmen, etwas bewältigen, etwas hinkriegen, sich an die Grenzen zu testen. Denn erst wenn ich an meiner Grenze bin, weiß ich überhaupt, was ich kann. So, und das sind solche Themen, die mir da ein bisschen Sorge machen. Wobei ich auf der anderen Seite ein unerschütterliches Vertrauen habe, dass die nachfolgenden Generationen schlussendlich, sich mändeln, und immer was Gutes gekommen ist. Also ich bin überhaupt kein Mensch, der so im Alter jetzt so kritisch da so zurückguckt und rumnörgelt. Nee, ich schaue eher so ein bisschen versöhnlich, reflektierend drauf und sage, pass da ein bisschen auf. Ne? Und warum gibt es nicht mehr von diesen unternehmerischen Aktivisten?
Spannend, wir werden sehen, ob sich diese Prophezeiungen bewahrheiten. Richtung Ende des Podcasts spiele ich noch ein kleines Spiel, 3 schnelle Fragen, die ich mir klaue. Als Podcast-Lehrling klaue ich mir Fragen bei Leuten, die schlau sind, schlaue Fragebögen geschrieben haben, so wie Max Frisch zum Beispiel oder wie der Journalist Sven Michaelsen oder auch aus einem Experiment, das heißt 36 Questions That Lead to Love. Die erste Frage, die ich geklaut habe für Sie, lautet: Ist Ihr Ehrgeiz größer als Ihr Talent?
Ein kleines bisschen.
Von Max Frisch frage ich Sie, wem wären Sie lieber nie begegnet?
Niemand.
Wenn Sie irgendetwas daran ändern könnten, wie Sie erzogen wurden, was würden Sie ändern?
Ein bisschen mehr Zügel anlegen bei mir.
Allerletzte Frage. Sie haben mal in einem Interview, in einem Podcast, den ich mit Ihnen gehört habe, gesagt, dass junge Menschen gut beraten wären, wenn sie sich einen Job suchen, dann auch zu gucken, ob das Arbeitsumfeld, ob dieser Arbeitgeber zu Ihnen passt. Wenn Sie jetzt nochmal einen neuen Job suchen müssten, Sie wären jetzt in meinem Alter, säßen in einem Vorstellungsgespräch und am Ende ist ja immer so der Punkt, und haben Sie noch Fragen? Welche Frage würden Sie dann stellen, um herauszufinden, ob dieses Unternehmen, dieses Umfeld, dieser Job zu Ihnen passt?
Ich würde wahrscheinlich heute die Frage stellen, wie viele Homosexuelle sind bei Ihnen in Top-Position?
Vielen Dank. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Das war Folge Nummer 27 mit Thomas Sattelberger und bei mir bleiben vor allen Dingen 2 Sachen hängen. Zum einen das Thema Leidensfähigkeit und wie wichtig er das einschätzt, um in seinem Beruf oder auch in seinem Leben erfolgreich und zufrieden zu sein. Da kann ich mir auf jeden Fall noch eine Scheibe von abschneiden, weil Frustrationstoleranz ist bei mir eher eine Baustelle. Das Zweite, was bei mir hängen bleibt, ist sein Satz, Leben heißt nicht Ruhestand, sondern Leben. Was für ein Motto. Das Motto möchte ich mir, wenn ich in 40, 50 Jahren so alt bin wie er, auf jeden Fall zu Herzen nehmen. Wenn euch die Folge mit Thomas Sattelberger gefallen hat, dann hört doch auch mal in die Folge mit Katrin Göring-Eckardt oder Damian Böselager. Auch da sprechen wir ein bisschen mehr noch über die Politik und den Blick hinter die Kulissen, über die Lehrjahre in der Politik und über den Berufsalltag als Politikerin oder Politiker. Wenn euch Lehrjahre gefällt, dann abonniert und folgt diesem Podcast und hinterlasst auch gerne eine Review auf Apple Podcasts. Das hilft sehr, damit auch andere Leute den Podcast finden. Und folgt dem Podcast auf Instagram, auf LinkedIn oder schreibt mir sogar eine E-Mail an lehrjahre.podcast@gmail.com. Ich freue mich immer sehr, von euch zu hören. Ansonsten hören wir uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin.